Ja, ich hoffe, ihr habt bereits schon im ersten Teil gute Erfahrungen gemacht, beziehungsweise auch einen guten Austausch erleben dürfen. Ich habe bereits am Mittwoch die Ehre gehabt, im Hauskreis an den zusätzlichen Fragen teilzunehmen. Und es war sehr interessant und auch spannend. Heute zum Thema muss ich ein bisschen Spagat stemmen. Denn einerseits geht es ja um Leiterschaft, um auch Leiterschaft in der Gemeinde. Und andererseits wollen wir auch uns als Gemeinde in den Prozess hineinnehmen, damit wir verstehen, was Gott dabei uns sagen möchte, wie er uns sieht, für uns, für als Gemeinde, aber auch dann Gemeinde in der Leiterschaft. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht. Das ist, glaube ich, die Folie Nummer 3. Ich weiß nicht, ob man sieht. Das habe ich bei mir auf der Arbeit aufgenommen. Das Thema heute heißt ja auch so, wenn man das in dem Buch mal mitverfolgt hat, wie ein Trichter vom Himmel eine übernatürliche Kultur entwickeln. Was bedeutet das für uns? Ich habe euch mal so ein Bild mitgebracht, was ihr seht. Das ist einfach eine geöffnete Motorhaube und auf diesem Motor ist so ein Trichter. Und dieses Bild ist ein bisschen genau das, so sinnbildlich. Diesen Trichter braucht man, um etwas in ein Gefäß einzufüllen. Hier geht es quasi um den Motor. Und da füllt man hier Öl rein. Und den Trichter benutzt man einfach, damit man nichts daneben leert. Ja? Weil die Öffnung ist sehr klein. Und wenn hier so zwischen 4 und 5 Liter Öl reinkommen als Füllmenge bei so einem Wechsel, dann besteht die Gefahr, dass man letztendlich das außenrum leert. Und deshalb nimmt man einfach mal einen Trichter. Und dann fällt einem das Eingießen viel einfacher. Und das Ziel von der heutigen Predigt ist, dass du unter anderem erkennst, dass du einmal selber so wie so ein Trichter bist, sage ich mal so ein göttlicher Trichter, durch den Gott etwas fließen lassen möchte, damit irgendwo oder irgendwas in unserer Umgebung oder unserem Umfeld in Bewegung gesetzt wird, dass eine Veränderung passiert oder dass Gott etwas freisetzt. Und das gilt nicht nur für uns persönlich, sondern das gilt auch für die Gemeinde Jesu, dass sie wie so ein Trichter Segenströme in eine bestimmte Richtung oder zu einem bestimmten Zweck fließen lässt. Und dazu braucht er dich und mich und uns als Gemeinde. Also sprich, wenn die Kraft Gottes durch uns und dadurch so im weiterführenden Sinne durch unsere Gemeinde fließen soll oder effektiv wird, dann muss es sinnbildlich wie so durch einen Trichter konzentriert fließen, gebündelt. Genau, dass es wie bei diesem Motor einfach auch zu seiner Bestimmung kommt. Das Öl muss rein, damit der Motor überhaupt läuft. Und ich denke, wenn Gott seinen Geist in der ganzen Fülle ausgießen möchte, dann muss ich am richtigen Platz stehen, da wo Gott mich haben will, so wie so ein Trichter. Und dann muss die Gemeinde am richtigen Platz stehen und die Berufung der Leiterschaft in der Gemeinde muss stimmen. Das ist aufbauend, wie so eine Staffelung. Genau, aber dazu komme ich später. Wenn man diesen Begriff Berufung oder Salbung aus der Bibel heraus betrachten, dann gibt es ganz viele unterschiedliche Anwendungen, aber auch Texte dazu. Und ich habe mal ein bisschen gegliedert, einfach damit man mal so einen Überblick bekommt, worauf ich heute hinaus möchte. Also die Überschrift heißt ja quasi wie ein Trichter vom Himmel. Es geht um eine übernatürliche Kultur entwickeln in Berufung und Leiterschaft. So habe ich das für mich mal definiert. Da haben wir einmal, genau, es sind Folie 4 und 5, eine übernatürliche Kultur entwickeln durch erstmal die allgemeine biblische Berufung, die für uns alle gilt. Das sagt die Bibel schon sehr viel darüber. Dann ist für mich so eine Steigerung drin. Es gibt dann die persönliche Berufung für einzelne Personen. Was will Gott von mir in dem Fall? Dann reden wir heute ein bisschen über den fünffälligen Dienst in der neutestamentlichen Gemeinde. Da geht es tatsächlich, wie Berufungen gebündelt werden und was Gott eigentlich für Gemeinde sieht, auch in der Leiterschaft. Und zum Schluss um das Zusammenspiel und im gemeinsamen Wirken, wenn diese Berufungen zusammen stehen, jeder drin lebt, dann passiert etwas, was Gewaltiges. Das sind so die vier Überschriften. Dankeschön. Ja, wenn wir über das Thema Berufung nachdenken, dann werden wir wahrscheinlich ganz unterschiedliche Auffassungen dazu haben. Für den einen ist es etwas Einfaches oder Praktisches, das wir vielleicht als Beispiel mit sozialem Engagement gleichsetzen. Wir beobachten unsere Mitmenschen und sagen über einzelne Personen zum Beispiel Sätze wie: die Person X oder Y ist zur Krankenschwester oder Altenpflege berufen, weil die kann unheimlich gut mit Menschen umgehen. Oder so fürsorglich auch ist. Oder Herr Müller oder der Herr Mustermann ist zur Rede gewandt, der wird bestimmt mal Politiker oder Redner. Ja, man spürt, da steckt irgendwo Begabung dahinter. Man assoziiert dann auch irgendwo etwas, wo etwas für diese Person passt. Aber auf der anderen Seite ist der Begriff Berufung für manche vielleicht so abgehoben und abstrakt, dass wir so etwas Ehrfürchtiges, in Anführungszeichen, vielleicht gar nicht anstreben wollen. Also jemand eine hohe Aufgabe innehat, dann muss er ja auch dazu irgendwie berufen sein. Sprich, dann hat er ja schon bestimmt unheimlich viele Voraussetzungen, die ich persönlich ja sowieso nicht habe. Also strebe ich so ein Amt oder so eine Aufgabe vielleicht dadurch gar nicht an, weil es einfach so ein gehobenes Wort ist, so etwas, was ich denke, Berufung, berufen zum Papst zum Beispiel. Man kann aber auch eine Berufung ganz einfach festlegen. Vor vielen Jahren, da gab es mal so einen Animationsfilm, der hieß Das große Krabbeln. Ich weiß nicht, wer den von euch noch kennt. Das ist ein Film über ein Ameisenvolk und die kleinen, großen Abenteuern. Und ganz am Anfang ist eine Szene, da wird gezeigt, wie die kleinen Ameisen nach der Geburt, die kommen so wie vom Fließband rein, die werden begutachtet von ein paar großen Ameisen und die entscheiden, ob die Ameise jetzt Arbeiter oder Soldat wird, um diesen Stamm in Betrieb zu halten. Und es wird symbolisiert durch, also diese Ameise bekommt entweder Schaufel, Helm, Schaufel, Helm. Und da geht es so. Das heißt, die werden einfach fremdbestimmt in ihrer Berufung, für was sie jetzt gebraucht werden. Und wie man sich das vorstellen kann, in der Realität würde es meistens ungut ausgehen, wenn wir Leute fremdbestimmen und sagen, das ist gut für dich, das tust du jetzt. Das würde nicht gut ausgehen. Wenn wir beginnen wollen, für uns eine übernatürliche Kultur zu entwickeln, dann ist es gut, glaube ich, wenn wir mal mit der Basis beginnen. Was spricht denn Gott über uns als seinen Kindern für Berufungen aus? Und genau, mal Folie 6, dann haben wir die Einzelüberschrift. Genau, allgemeine Berufung. Und wenn wir mal in der Bibel nachlesen über Berufung, dann werden wir feststellen, dass es ganz viele Aufforderungen zur Berufung gibt, die für uns als Gläubige quasi selbstverständlich sind. Ich weiß nicht, wer von euch kennt denn Aussagen über Berufungen in die Gemeinde? Kommt euch irgendwas in den Sinn? Wir sind berufen. Jawohl. Berufen. Wisst ihr noch etwas? Das bekannteste, berufen zum ewigen Leben, ist so eins. Berufung zur Gemeinschaft. Wir sind berufen zum Frieden. Ich habe mal ein paar aufgeschrieben. Berufen als Heilige. Wir sind berufen nach seinem Ratschluss zur Gerechtigkeit. Wir sind berufen zu segnen. Wir sind berufen zu seiner ewigen Herrlichkeit. Wir sind berufen zum Hochzeitsmahl des Lammes und. Es gibt unheimlich viele Begriffe über Berufungen. Und interessanterweise, wenn wir die Berufungen in der Bibel, diese allgemeinen, mal in zusammenhängenden Versen lesen, dann werden wir feststellen, dass immer in direkter Form formuliert wird. Also wir bekommen nicht die Möglichkeit der Wahl, ob wir jetzt eventuell diese Berufungen akzeptieren möchten oder nicht, je nachdem, ob man sie möchte oder nicht. Sondern Gott bestimmt ganz klar, was er von uns als seinen Nachfolgern erwartet oder besser gesagt, wie er uns sieht. Ob wir sie jetzt allerdings annehmen, ist natürlich unsere Sache. Aber ich glaube, es kann manchmal ganz oft hilfreich sein, wenn wir so gar nicht jetzt in diesen Berufungen leben und wir uns vielleicht schmutzig, sündhaft oder wertlos fühlen, diese Zusagen Gottes wieder hervorzuholen und uns selber oder dem anderen auch mal diese Bestimmungen zuzusprechen. Ja? Also wenn es einem nicht gut geht, dann ist das sagen, hey, du bist berufen zur Gerechtigkeit, zur Freiheit. Du bist berufen zum ewigen Leben und du darfst es annehmen, du darfst es akzeptieren. Und ganz viel lesen wir in Römer 8 und es kann uns unheimlich viel geben, wenn wir in manchen Situationen in unserem Leben verzweifeln. Weil wir dürfen ja natürlich nicht vergessen, dass es ja einen Gegenspieler gibt, der unter gar keinen Umständen möchte, dass wir so in unseren Berufungen leben und darin wirken. Und der Teufel zerstört auf allen Ebenen und zwar durch Anklage. Und dann sind wir konfrontiert mit nicht aufgearbeiteten Verletzungen, Neigungen, Schuldgefühlen, Machtverlangen, Defizite im Leben, Stolz oder Unvergebenheit. Und das alles würde uns mit einem Spiegel vorhalten und genau dagegen gilt es anzugehen, weil es uns dann nämlich von unserer Bestimmung abhält und wir anfangen uns mit uns selber zu beschäftigen. Also wenn man mal das verinnerlicht hat, dass Gott uns als seine Geschöpfe etwas Besonderes hineingelegt hat, eben diese Berufungen, also sprich etwas Göttliches, dann sollte es für uns irgendwann passieren, dass wir so vor dem nächsten Schritt stehen. Weil irgendwann in unserer Beziehung zu Jesus, da werden wir feststellen, dass Gott etwas Besonderes von uns möchte, was er dir und mir persönlich auftragen will. Gott baut sein Reich hier auf Erden und er will dich dazu in besonderer Weise dazu gebrauchen, um deine Leidenschaft und Stärken und Schwächen von dir benutzen. Die Frage ist allerdings, ob ich dazu bereit bin, in dieser Herausforderung, anzunehmen oder ob ich mein altes Leben mit meiner Gewohnheit mehr liebe, wobei Gott uns ganz viele Verheißungen schenkt. Wenn wir ein Ja zu ihm haben und uns quasi in seinen Auftrag hineinbegeben. Der nächste Schritt zur Entwicklung zu einer übernatürlichen Kultur würde dann bedeuten, dass ich meine persönliche Berufung erkenne. Die persönliche Berufung einzelner Personen. Und dazu gibt es ein Lieblingsvers von mir, da steht in Jeremia 1. Und das ist einer der intensivsten und aufschlussreichsten Verse, wenn es um eine persönliche Berufung geht, hinein in so ein neues Wirken Gottes. Und hier beschreibt die Bibel am deutlichsten, ja, wie Gott einen Menschen in die Berufung hineinführt. Die Stelle will ich euch nicht vorenthalten, weil ich finde die so richtig ausschlaggebend. Steht in Jeremia 1, Vers 4. Und des Herrn Wort geschah zu mir. Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete und sonderte dich aus, beziehungsweise habe ich dich berufen, ehe du von der Mutter geboren wurdest und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Ich aber sprach, ach Herr, ich tauge nicht zum Predigen, denn ich bin zu jung. Der Herr sprach aber zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. Dieser Vers steht so, denke ich, über jeden von uns, dass Gott uns sieht, schon bevor wir eigentlich geboren werden. Und er weiß schon, in welche Richtung es geht. Er hat so einen Wunsch, so eine Richtung für unser Leben. Und das Tolle ist, dass Gott uns auch alles mitgibt, wozu wir oder für was wir dann auch in diese Berufung hineinkommen. Wir müssen uns nichts erstmal mühselig erarbeiten, sondern die ganzen Eigenschaften werden uns mitgegeben. Und Gott fordert uns heraus. Und er sieht auch schon, was uns erwartet. Das heißt, es überrascht ihn auch nichts mehr. Und das ist das, was ich so toll finde. Aber ich erlebe es ganz oft, dass Menschen irgendwann in ihrem Leben sich die Frage stellen, ob das alles war, was sie bisher erreicht haben. So, wenn man mal zurückblickt, die jugendlichen Sturm- und Drangjahre sind vorbei. Man hat seinen Beruf, der Job, der läuft so alltäglich. Man hat etwas erreicht. Die Kinder werden langsam erwachsen und man merkt, dass man nicht mehr unbedingt der Jüngste ist. Und dazu kommt dann noch, alles ist so alltäglich geworden. Und man kämpft so mit den Problemen seiner Zeit. Vor vielen Jahren, da gab es mal ein Lied von der Gruppe Pur. Das hatte die Überschrift, wo sind all die Indianer hin? Ich denke, manche kennen das von euch noch. Und es beschreibt so die Schicksale einer längst vergangenen Kinderfreundschaft und was aus den einzelnen Personen in all den Jahren geworden ist. Und jeder hat irgendwann irgendwo aufgegeben oder versucht, sich so irgendwie dann durchs Leben zu schlagen. Resignation, Enttäuschung, Frust und Abhängigkeit waren so die Folgen. Ich bin überzeugt, dass sich Gott für jeden von uns eigentlich einen ursprünglichen Plan ausgedacht hat, der uns von Anfang an begleitet und eigentlich nur darauf wartet, dass wir so in unsere Berufung und Salbung hineinkommen, dass wir sie abrufen bzw. ergreifen und ihm kompromisslos nachfolgen. Aber wenn wir jedes Mal die Umstände, Bequemlichkeiten und Bedenken dagegen hochhalten, dann kann es sein, dass wir vielleicht etwas ganz Entscheidendes verpassen. Und oft kann es sogar sein, dass wenn wir tatsächlich beginnen, uns ganz Gott hinzugeben, im Nachfolgen der Teufel uns massiv Steine in den Weg legt, um uns von unserer Berufung abzuhalten. Das können gesellschaftliche Ziele und Sehnsüchte sein, das können vermeintliche Schicksalsschläge sein oder sogar die besten Freunde und Verwandten, die versuchen, uns etwas auszureden, wovon wir eigentlich überzeugt sind, dass es Gottes Wille für mein Leben ist. Aber vielleicht fragt euch auch, woran man erkennen kann, was Gott für einen Plan für unser Leben hat. Was möchte er von mir und wie soll ich das überhaupt verstehen oder erkennen? Und ich bin davon überzeugt, auch dass in jedem von uns schon ganz viel richtungsweisendes Potenzial steckt. Wir müssen es nur neu entdecken und hervorholen. Und ich glaube, man kann mit ein paar ganz einfachen Fragen für sich selber gut herausfinden, wohin einen Gott zieht, wenn man sich mal ehrlich hinterfragt. Und ich möchte euch so ein paar Fragen mal mitgeben. Jetzt, und ich möchte euch bitten, lasst sie mal auf euch wirken, so immer so ein paar Sekunden, und fühlt mal in euch rein, ob es in irgendeiner Form zu euch spricht. Träume ich immer wieder von bestimmten Situationen, wo ich mich in einer bestimmten Rolle sehe? Also habe ich in meinen Gedanken immer wieder Bilder, wo ich das Gefühl habe, will Gott mir vielleicht etwas sagen? Hat mich Gott vielleicht mit einer besonderen Gabe ausgestattet? Entweder musikalisch oder auch besondere Geistesgaben, Fähigkeiten, die immer wieder hochkommen, wo ich merke, ich bin irgendwie anders wie andere. Bringen mich bestimmte Nöte in unserer Gesellschaft zu weinen und leide ich mit, weil ich die Situation nicht mehr ertragen kann. Bringen mich bestimmte Nöte in der Gesellschaft regelmäßig zur Weißglut und erregen meinen Zorn, weil ich die Situation nicht ertragen kann. Bestes Beispiel für jemanden, der gerne Nachrichten schaut oder liest, kann man feststellen, dass bestimmte Nachrichtenthemen manche regelrecht zum Tier werden lassen, wenn es um bestimmte Themen geht. Immer wieder bei den gleichen Themen. Wo spüre ich ein Kribbeln bei diesen Gedanken? Kann es sein, dass Gott mir etwas aufs Herz gelegt hat, wo er möchte, dass ich meinen Platz einnehme? Wenn Gott uns für eine bestimmte Sache beruft, dann wird er sich zur richtigen Zeit uns erkennen geben. Und so geben uns Sehnsüchte und oder Träume aufs Herz legen. Dann kann es sein, dass uns parallel Menschen ermutigen werden oder prophetische Worte mitgeben. Gott versucht es immer wieder. Und dann liegt es an uns, ob wir dem nachgeben und Gott gehorsam sind. Wenn wir mal in die Bibel schauen, dann werden wir ganz schnell feststellen, dass Gott tatsächlich mit ganz vielen so auf diese Art Geschichte geschrieben hat. Josef, der träumte von seiner Königsherrschaft, lange bevor er überhaupt wusste, wie man Ägypten buchstabiert. Der Samuel, der Prophet, wurde dreimal vom Herrn direkt gerufen, bis der Priester Eli merkte, was da passierte. Der David wurde, ohne groß gefragt zu werden, zum König gesalbt. Mose stand am brennenden Dornbusch. Der Gideon wurde von einem Engel besucht, die Maria genauso. Die Liste, die kann man endlos fortführen. Ich frage mich, wo und in welcher Form klopft Jesus gerade an deine Herzenstür? Ich weiß von vielen aus der Gemeinde, dass sie bereits schon in ihrer persönlichen Berufung leben. Und es ist hoch, hoch spannend. Und auch Gott beginnt bereits durch sie zu wirken. Manches passiert zum Beispiel gerade jetzt schon. Und wir werden, glaube ich, die nächsten Jahre bestimmt noch einiges erleben. Also wenn du bereits schon erkannt hast, dass Gott etwas in dir beginnt und in deiner Berufung zum Wachstum, Schulung und Reife du erfährst, dann wird dir Gott Männer und Frauen zur Seite stellen, die ebenfalls so eine Berufung erhalten haben und jetzt mit dir gemeinsam Gottes Wirken multiplizieren. Und interessanterweise kann dadurch eine neue Dimension entstehen, weil man dann durch die Gemeinschaft die Berufung bündeln kann und diese Wirkung multipliziert wird. Der folgerichtige Schritt ist also zuerst meine weitere Erkenntnis der eigenen Berufung und ihre Bestätigung durch andere. Und wenn man uns dann zusammenfindet mit den anderen, die ebenfalls sich auf diese Richtung einlassen und ihre Berufung ergreifen, dass wir dann gemeinsam in einer besonderen Gemeinschaft wirkt. Und wenn es passiert, dass Menschen erkannt haben, wo Gott sie haben möchte und darin beginnen zu leben und zu wirken, finden wir in der Bibel eine der spannendsten Formen, wenn es um Gemeinde geht und wo wir auch tatsächlich feststellen, wie das funktioniert und was Gott damit auch möchte. Und dann sind wir, wenn wir quasi in dieser übernatürlichen Kultur wirken, an dem Punkt, dass wir erkennen, was Gott für Gemeinde vorhat. Und dann sind wir bei dem Punkt Nummer 3, wo ich ein bisschen euch reinnehmen möchte. Es geht um den fünffältigen Dienst. So ein Begriff, der im Neuen Testament auftaucht, wo Paulus viel über Gemeinde redet, viel über was gut ist, was nicht gut ist, was er geistlich für Gemeinde sieht. Und in Epheser 4, Vers 11, da beschreibt Paulus hier dieses Zusammenspiel von verschiedenen Berufungen hinsichtlich der Gemeindeleitung und ihrer Struktur. Und Frage, genau, wer weiß denn die fünf Begriffe vom fünffälligen Dienst? Kriegen wir sie noch zusammen? Apostel, Prophet, Hirte, Evangelist und der Lehrer. Genau. Um diese fünf Personengruppen handelt es sich, was es mit denen auf sich hat. Da kommen wir dazu gleich. Genau, Epheser 4, Vers 11. Da schreibt Paulus folgende Verse. Und er selbst, also Christus, gab den Heiligen, also uns, die einen als Apostel, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Menschen, zum vollen Maß der Fülle Christi, damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen. Durch das trügerische Würfeln der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Und in ein paar Versen davor wird sogar noch die Reihenfolge der Zuständigkeiten festgelegt. In Epheser 2, Vers 19 schreibt er, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen Gottes Hausgenossen, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchen der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werden auch ihr mit erbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Ich denke, dass viele so dieses Zusammenspiel dieser, nenne ich es mal, Charaktere in der heutigen Zeit nicht mehr so wirklich kennen. Dadurch, dass wir in den letzten Jahren immer davon ausgegangen ist, dass Gemeinden von ausgebildeten Pastoren geführt und geleitet werden. Und dieses Bild wir kennen. Aber man muss feststellen, dass irgendwann auch Personen an die Grenze kommen, wenn man sie vermeintlich für alles verantwortlich macht und die Gefahr besteht, dass sie dann irgendwann ausbrennen. Und dazu kommt dann noch, dass wir vielleicht mit diesen biblischen Begriffen wie Apostel, Propheten und Hirten auch so in der christlichen Welt von vielen so als altertümlich und verstaubt angesehen werden. Ob jetzt da noch ein Wunderglauben, sei mal dahingestellt, aber diese Begriffe ist manchmal schon so ein bisschen wie Märchenwelt. Bremer Stadtmusikanten, Esel, Hund, Katze, Hahn, sage ich immer ganz überspitzt. Wir können vielleicht mit dem Begriff Prophet in der heutigen Zeit wenig anfangen. Aber das Thema ist trotzdem aktuell und vielleicht müssen wir manchmal auch so ein bisschen unseren Blickwinkel ändern. Was sind denn diese Begriffe in der heutigen Zeit? Wie werden sie gelebt und wie stellen sie sich dar? Und das Problem bei diesem Leiterschaftsmodell vom fünffälligen Dienst ist, dass wir uns entscheiden müssen, ja, welches Leiterschaftsmodell streben wir denn tatsächlich an? Wollen wir ein weltliches, das mit sichtbaren Werten und Maßstäben menschlicher Führungssysteme versucht, den Himmel zu definieren? Oder wollen wir ein himmlisches, das eine göttliche Ordnung für Leitung festlegt und uns den Blick dabei für das Unsichtbare freigibt? Aber ich bin überzeugt, dass die Bibel in allem, was sie sagt, aktuell ist und ebenso auch unserer Zeit voraus. Und ich glaube, dass in jedem von euch, so wie hier sitzt, apostolische, prophetische, evangelistische, unterweisende und fürsorgliche Begabungen stecken, die nur darauf warten, dass sie in eurem Leben zur Erfüllung kommen. Aber wie passen diese Begriffe in unsere heutige Zeit? Wer sind denn die Apostel und Propheten? Um jetzt mal nur zwei Begriffe herauszunehmen. Und woran erkennt man so ihre Merkmale? Als Apostel könnte man heutzutage jemanden bezeichnen, der vielleicht so die gesamte Gemeinde im Blick hat und ihr eine Richtung geben will. Er setzt Impulse im richtigen Moment und motiviert Menschen in neue Herausforderungen. Und dabei sucht und fühlt er einerseits Gottes Reden, andererseits kennt er den Zustand der Gemeinde. Witzigerweise ist es so, dass in der modernen Wirtschaft, da hat man übrigens schon länger erkannt, dass Leitungs- und Führungsaufgaben nicht mehr von oben diktiert werden können, sondern dass eine neue Kultur des Förderns und Motivierens inzwischen richtungsweisend wird. Und dabei nimmt man sich hierzu, hatte ich mal tatsächlich so erlebt, die Tierwelt, das Verhalten der Tierwelt so zum Muster. Und zwar am Beispiel eines Wolfsrudels. Das klingt in erster Linie etwas verrückt, hat aber beim näheren Betrachten durchaus Sinn. Wenn nämlich ein Wolfsrudel wandert, dann gibt der Leitwolf die Richtung vor. Allerdings erlebt man es bei Beobachtung, dass der Leitwolf niemals vorne rausläuft, sondern er läuft immer neben ihr her, teilweise auch hinter ihr, um immer zu schauen, dass die Schwachen und die Jungtiere nicht verloren gehen. Und wenn eins hinterher geht, dann zwickt er manchmal so hinten ein bisschen rein, dass dieses Tier diese Gruppe nicht verliert. Also ein Bild, wo jemand tatsächlich auch so fürsorglich schaut, dass keiner verloren geht und trotzdem die Richtung vorgibt. Die Propheten unter uns, die laufen ja jetzt auch nicht mehr mit langen Kamelhaarmänteln rum und schneiden sich nicht die Haare oder benehmen sich irgendwie sonderbar. Aber ich denke auch, dass der heutige moderne Mensch Visionen und Träume empfangen kann. Und dass Gott tatsächlich ihm durch Gedanken, durch Eindrücke richtungsweisende Themen aufs Herz gibt. Und dass Gott uns das schenkt, um irgendwo unsere Stimme zu erheben. Um Dinge gerade zu rücken, Dinge anzumahnen, um Dinge anzusprechen, wo wir vielleicht jetzt noch nicht sehen, ja, wo aber kommen werden. Und wenn du vielleicht keine Ahnung hast, dass dir Gott eine prophetische Begabung gegeben hat, dann können deine schlaflosen Nächte oder deine seltsamen Träume vielleicht eine Botschaft bedeuten. Und dann wird es vielleicht auch Zeit, mal Gott zu fragen, was das Ganze für dich bedeutet. Hast du ein besonderes Herz für verlorene Menschen? Oder brennt dein Herz für andere, dass du ihnen unbedingt von Jesus erzählen willst? Macht es dir Freude, anderen von der Bibel etwas weiterzugeben? Oder ihnen biblische Zusammenhänge zu erläutern. Ich denke, all das sind Anzeichen und Symptome von einer Berufung und der Gabe, die dir Gott höchstpersönlich mitgegeben hat. Es ist höchste Zeit, also aufzustehen und dem Rufen Gottes nachzugehen. Das Bild vom Anfang mit dem Trichter, wo ich euch gezeigt habe, kommt erst recht zu seiner vollen Bestimmung, wenn wir tatsächlich erkannt haben, dass wir nur gemeinsam als Team zur vollen Entfaltung gelangen. Und die Kunst dabei ist es, dass wir uns in unseren Richtungen, Stärken und Schwächen in aller Demut gegenseitig annehmen, akzeptieren und auch loslassen können, um eine übernatürliche Kultur zu entwickeln. Und folgerichtig kämen wir dann zum nächsten Schritt, eine letzte Überschrift. Das Zusammenwirken der Stärken. Müsste noch eine Folie kommen? Die Nummer 9? Jo. Genau. Wie können unterschiedliche Charaktere und Auffassungen ein gemeinsames Ziel verfolgen, ohne ihre eigene Identität zu verlieren? Sei es im fünffälligen Dienst, wie wir es jetzt schon gehört haben, aber auch bei anderen gemeinschaftlichen Zusammenkünften. Die Erfolgsformel dazu, die heißt Ehre und Wertschätzung, hält alles zusammen. Wir sind wie durch ein Netzwerk alle aufeinander angewiesen und brauchen uns gegenseitig. Und dann bekommt der Trichter, so wie wir ihn am Anfang gesehen haben, plötzlich eine ganz neue Dimension. Weil dann ist dieser Trichter auf einmal die Gemeinde, wodurch konzentriert das Segen Gottes fließt und übernatürliche Dinge in unserem Umfeld freisetzt. Und ich möchte an einem Beispiel aus dem Buch Kultur der Ehre einmal demonstrieren, wie so ein Zusammenspiel der Potenziale aussehen kann und wie die einzelnen Stärken herauskristallisiert werden. Und ich bitte euch mal beim Zuhören für euch selber festzustellen, wo bei euch vielleicht die ein oder andere gewisse Ähnlichkeit in den Reaktionen zu sehen ist. Ich brauche mal die Folie Nummer 10. Manche von euch, der Paul kennt das Bild, oder? Genau. Ich lese euch kurz was vor und dann werdet ihr ganz schnell feststellen, worauf ich hinaus will. Stellt euch vor, wir kommen an so eine Stelle, ist ein Unfall passiert. Und jetzt lassen wir mal die Personen sich Gedanken darüber machen, die Einzelnen, gerade Apostel, Propheten und Lehrer, wie sie diese Situation bewerten. Okay, also folgende Szene, es ist gerade ein Autounfall passiert. Der Pastor springt als erster aus dem Auto. Er klettert herum, peilt die Lage und beginnt gezielt mit Erste-Hilfemaßnahmen an Verletzten. Er sammelt Decken, Jacken, Wasser und alles Mögliche anderer ein. Um zu helfen und zu versorgen. Er behält den Überblick, kümmert sich um die allgemeine Sicherheit aller Anwesenden, der Verletzten, sowie auch der Zuschauer, die durch den Unfall angelockt wurden. Er spricht mit jedem Einzelnen, fragt nach Name und Familienstand und ob es Kinder gibt. Er sammelt alle nützlichen Informationen, um das Notfallteam so schnell und effektiv wie möglich einzuweisen. Seine Anwesenheit bringt Ruhe in die Situation. Die Leute fühlen sich gut aufgehoben, besonders mit ihm verbunden. Er fragt sich ernsthaft, ob er hätte Arzt werden sollen. Der Lehrer. Der Lehrer taucht als nächstes auf. Er analysiert die Lage, um die Ursache für den Unfall zu ergründen. Er stellt sich ein wenig abseits, untersucht die Bremsspuren, schätzt die Abstände der Fahrzeuge und ihre Geschwindigkeit vor dem Aufprall ab. Aus seinem reichen Wissensschatz der Straßenverkehrsregeln und des Autofahrerhandbuches kann er eine fundierte Theorie über den Verursacher des Unfalls herleiten. Sein Fazit ist, dass Autofahrer im ganzen Land mehr Schulung benötigen und von Pflichtunterricht sowie kontinuierlichen Weiterbildungen sehr profitieren würde. Der Evangelist erscheint am Ort des Geschehens. Er fragt jeden, der dank des Pastors schon in Sicherheit gebracht wurde, wenn du heute an deinen Verletzungen sterben müsstest, wüsstest du, wohin du gehst? In den Himmel oder in die Hölle? Danach bemerkt er die große Menge an Zuschauern und Schaulustigen in ihren Autos. Er stellt ihnen die gleiche Frage. Es gibt keine Garantie dafür, dass ihr heute sicher nach Hause kommt. Wisst ihr, wohin er denn geht? Die Menschen geben ihr Herz dem Herrn sofort an Ort und Stelle, dort am Straßenrand. Dann erklärt er allen frischen Gläubigen, dass das größte Geschenk, was man jemandem machen kann, das Geschenk der Errettung ist. Er bringt ihnen bei, wie man andere zu Jesus führt, betet mit allen und gemeinsam um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Später sagt er, das war super, und beschließt, sich auf dem Rückweg in die Stadt einen Polizeifunkempfänger anzulegen. Der Prophet wusste schon Bescheid, denn er hatte die Nacht zuvor von dem Unfall geträumt. Da in seinem Traum alle den Unfall überlebt hatten, widersteht er dem Geist des Todes und spricht voller Glauben und Salbung aus, dass alle leben und niemand sterben wird. Er verkündet, dass Engel um die Unfallstelle herum aufgestellt sind und betet für geöffnete Augen des Herzens, damit alle diese geistliche Realität wahrnehmen können. Dann geht er einfach herum, spricht über den einzelnen Leuten die Bestimmung für ihr Leben aus. Weiterhin setzt er einen Geist der Offenbarung über der ganzen Gruppe frei. Schließlich findet er durch Herumfragen heraus, wer der Leiter der Gruppe ist. Wenn er ihn gefunden hat, stellt er fest, ob derjenige wirklich von Gott dazu berufen ist. Oder falls sich keine Person findet, bestimmt er einen Leiter. Der Apostel betet für die Verletzten. Er lädt das übernatürliche Wirken der Heilung Gottes an den Unfallort ein. Er berichtet, wie er selbst Gottes Kraft und sein Eingreifen bei anderen Autounfällen schon erlebt hat. Der Glaubenspegel bei den Menschen beginnt zu steigen. Er fragt herum, ob jemand Wärme in den Händen spürt. Diejenigen, die dann die Hände heben, lässt er für andere um Heilung beten. Er demonstriert allen Anwesenden, dass das Reich Gottes ganz nahe ist. Später eröffnet er eine Schule für Menschen, die Zeugen von Autounfällen werden, und sendet sie in alle Welt, um Zeichen und Wunder zu tun. Ein bisschen ironisch überspitzt, auch wenn ein tragisches Bild, aber für mich ist es genau dieser Zustand. Wir werden als Gemeinde mit Leid konfrontiert auf dieser Welt. Mit Nöten, mit Elend, einfach mit der Tatsache, dass Menschen verloren sind. Und die Frage ist, mit welchem Bild begegnen wir den Menschen auch als Gemeinde? Dieses Szenario macht deutlich, dass jede dieser einzelnen Salbungen oder Berufungen, dass das auch eine innere Haltung ist. Und diese Haltung entscheidet darüber, wie jemand die Umstände wahrnehmen wird. Und daraus resultiert auch ein unterschiedlicher Lösungsansatz für ein und dieselbe Situation. Keine Salbung ist richtiger und wichtiger, sondern das Geheimnis ist dieses Zusammenspiel, um die Herrlichkeit des Himmels auf die Erde zu bringen. Ich glaube, wenn wir gemeinsam als Gemeinde feststellen, dass es darum geht, dass wir unsere Plätze einnehmen, und zwar in der Form, wie Gott uns eigentlich sieht, und den anderen dabei ehren, dann werden wir tatsächlich feststellen, dass sich eine übernatürliche Kultur entwickelt. Und nicht, dass es dabei uns besser geht oder wir uns besser fühlen. Nein, darum soll es nicht gehen, sondern dass wir dann wie ein Trichter bereit sind, dass Gottes kraftvolle Gegenwart und Fülle in unserem Umfeld fließt und dass dann Zeichen und Wunder passieren. Daran wollen wir festhalten. Ich glaube, wenn wir beginnen, das umzusetzen, dann können wir in ein paar Jahren tatsächlich das feststellen, was Nelson Mandela einmal angemerkt hat, und damit schließe ich mit folgendem Zitat von ihm. Wer feststellen will, ob er sich verändert hat, das sollte irgendwann an einen Ort zurückkehren, der unverändert geblieben ist. Ich sage es nochmal, wer feststellen will, ob er sich verändert hat, das sollte irgendwann an einen Ort zurückkehren, der unverändert geblieben ist. Ich glaube, es lohnt sich, darüber nachzudenken. Amen.